Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zu der Zeit, als ich noch selber an Freizeiten teilgenommen habe, also als Jugendlicher, nicht als Mitarbeiter, da sind wir im Sommer immer, schon einiges her, mit dem Weigelhaus ins Sauerland gefahren. An einem Abend stand dann der sogenannte Postenlauf auf dem Programm. Manche wissen, wovon ich spreche. Beim Postenlauf versuchen Teams von je zwei Leuten, möglichst schnell alle unterschiedlichen Posten oder Stationen zu erreichen und anzulaufen, die von Mitarbeitern besetzt sind, um wieder zurück ins Ziel zu kommen, möglichst schnell. Das können dann schon mal insgesamt so zwischen 8 und 10 Kilometern sein. Ist man bei einer Station angekommen, muss man dort eine Aufgabe bewältigen. Danach wird man dann von dem Posten weitergeschickt zum nächsten. Das heißt, der Mitarbeiter erklärt den Weg zur nächsten Station und so weiter. Mein Kumpel und ich sind damals so gegen kurz vor 11 Uhr abends gestartet und waren relativ schnell am zweiten Posten. Der Mitarbeiter dort schickte uns dann weiter zum dritten Posten. Nur, dort kamen wir nicht an. Wie übrigens die meisten Teams. Vermutlich sehr schlecht erklärt. Dies bemerken wir schließlich auch und irrten orientierungslos im Wald herum. Es ist sicherlich ganz interessant, sich das Sauerland auch mal nachts anzuschauen. Jedoch wollten wir nun auch nicht die ganze Nacht dort verbringen. Mit der Zeit wurde es dann auch etwas unheimlich. Wir hatten uns verlaufen, verirrt. Selbst wenn der zweite Posten noch an seinem Platz gewesen wäre, wir hätten ihn sehr wahrscheinlich gar nicht mehr gefunden. Wir steckten nachts irgendwo im Wald im Sauerland fest. Der Sieg interessierte uns immer weniger, wir wollten nur noch herausfinden. Zurück in die Schützenhalle, wo vermutlich alle anderen auch schon waren. Es ist kein gutes Gefühl, wenn man irgendwo im Dunkeln feststeckt und sich verirrt hat. Wenn die Orientierung fehlt. Wie schlimm muss es erst sein, wenn jemand seine geistliche Orientierung verloren hat und sich verirrt. Also wir haben dann damals schließlich den Dorfesee doch entdeckt und erreicht und dort auch noch einen Mitarbeiter gefunden. Sich zu verirren hat meistens auch mit Verzweiflung zu tun. Auf geistlichem Gebiet lauern sehr viele Gefahren, sich zu verirren. Ich habe mir mal einen Zeitungsausschnitt aus der Neuen Ruhr-Zeitung für Essen mitgebracht. Und soweit ich weiß, gibt es das in der Notz hier in Osnabrück auch. Dort sind dann unter Kompaktgottesdienste die einzelnen Kirchen und Gemeinden aufgeführt, wo am Wochenende Gottesdienste stattfinden. Da steht dann Kompaktgottesdienste, da gibt es unterschiedliche Rubriken. Rubrik evangelisch, da sind dann zig Gemeinden in allen Stadtteilen in Essen aufgeführt. Dann kommt katholisch, darunter fällt auch die altkatholische Friedenskirche in Essen-Mitte. Dann kommt die Rubrik der Freikirchen, darunter fallen unter anderem die apostolische Gemeinschaft. Der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland für Essen. Die Heilsarmee, evangelisch-freikirchliche Gemeinden Frohnhausen, dann gibt es die freien evangelischen Gemeinden Essen, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, Neuapostolische Kirche, die Selk, Sieben-Tags-Adventisten-Gemeinde Essen und den VCS, Verein für christliche Stadtteilarbeit Julius Dammerhaus. Dann gibt es noch die Rubrik Glaubensgemeinschaften, Erste Kirche Christi Wissenschaftler, Jehovas Zeugen, und zum Schluss gibt es die Rubrik Orthodox, russisch-orthodoxe Kirchengemeinde. Und das ist längst noch nicht alles. Das sind jetzt nur die, die aufgeführt sind in der Zeitung. Dazu gibt es noch eine ganze Menge andere Gruppierungen, die nicht erwähnt sind und die sich auch noch irgendwo versammeln. Und man fragt sich, wie konnte der Leib Christi seine Gemeinde nur so zerstückelt werden? Nichts zu sehen von einer Einheit. Mich persönlich wundert es nicht, dass Menschen, die über die Zeitung einen Gottesdienst suchen, schon nach kurzer Zeit nicht mehr durchblicken, weil sie die Orientierung verloren haben. Wo sind Irrlehrer, Verführer am Werk und wer lehrt die Wahrheit? Eine Antwort hierauf kann nur in der Bibel, in der Heiligen Schrift gefunden werden. Ich komme jetzt zum Abschnitt der Bibel, welcher der heutigen Predigt zugrunde liegt, auf der Text, der auf dem Zettel steht, Judas 9 bis 16. Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose, wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Diese aber lässt dann alles, wovon sie nichts verstehen. Was sie aber von Natur aus kennen wie die unvernünftigen Tiere, daran verderben sie. Weh ihnen, denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Biliam um Gewinnes willen und kommen um in dem Aufruhr Korahs. Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen, rassen ohne Scheu, weiden sich selbst. Sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausscheuen. Umherirrende Sterne, deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Es hat aber auch von diesem geweissagt Henoch, der siebente von Adam, an und gesprochen: Siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Diese murren und hadern mit ihrem Geschick, sie leben nach ihren Begierden und ihr Mund redet stolze Worte, um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Also das ist hier nur ein Teilgebiet, wo Verführung lauert. Die Predigt kann unmöglich die ganze Bandbreite von Irrlehrern und Verführern und Verführung abdecken. Das Thema der Predigt lautet: zwischen Gesetz und Evangelium. Kommt zum ersten Punkt, die Gesetzeslehrer. Auf den ersten Blick scheinen die Gesetzeslehrer nichts mit unserem heutigen Bibeltext gemein zu haben, aber es gibt durchaus Parallelen. Doch wenden wir uns zunächst den Gesetzeslehrern an sich zu. Die für uns bekanntesten Gesetzeslehrer sind sicherlich die Schriftgelehrten bzw. Pharisäer. Pharisäer, auch Abgesonderte, war die stärkste religiöse Partei zur Zeit Jesu. Sie hielten das Gesetz und die Überlieferungen der Väter in Ehren und kämpften für ihre pünktliche und genaue Beachtung des Gesetzes. Auch die mündlich überlieferten genauen und strengen Anwendungsregeln, die sogenannte Satzung der Ältesten, galt es im täglichen Leben zu beachten. Darauf achteten die Pharisäer peinlichst genau. Die Schriftgelehrten waren ausgebildete und ordinierte jüdische Theologen, deren Aufgabe das Studium und die Auslegung des Gesetzes war. Die meisten Schriftgelehrten gehörten den Pharisäern an. Wir behandeln bei uns im Hauskreis zurzeit das Markus-Evangelium und dort kann man sehr schön verfolgen, wie Jesus immer wieder mit den Pharisäern und Schriftgelehrten aneinander gerät. Zum Beispiel in Kapitel 3 des Markus-Evangeliums. Dort heilt Jesus einen Mann mit einer verdorrten Hand, allerdings am Sabbat in der Synagoge. Das kann man nachlesen, Kapitel 3, Markus 3, Vers 6. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbrächten. Oder in Kapitel 2, als Jesus bei Levi mit den Zöllnern und Sündern zu Tisch sitzt. Ist er mit den Zöllnern und Sündern? Fragen die Schriftgelehrten unter den Pharisäern. Mit anderen Worten, das geht ja gar nicht. Danach sprachen ihn die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer darauf an, dass sie sehr wohl fasten würden, seine Jünger aber nicht. Und noch etwas weiter, ebenfalls im zweiten Kapitel, wird berichtet, dass Jesus mit seinen Jüngern am Sabbat durch ein Kornfeld ging und seine Jünger dabei Ehren ausrauften. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Den Pharisäern ging es nicht in erster Linie um Gott, sondern um sich selbst. Sie waren neidisch und hinterher voller Hass, weil Jesus große Menschenmengen anzog und die Menschenmenge lieber ihn hören wollte, als die Schriftgelehrten selber. Jesus stellte für sie eine große Gefahr dar. Ihre Macht, ihr Ansehen und ihr Einfluss schmolzen immer mehr zusammen. Das ist die große Gefahr, dass Menschen ihre Zuhörer an eine Gemeinschaft, Institution oder Person binden wollen. Aber nicht an Jesus Christus selbst. Sie stellen eigene Regeln und Vorschriften auf, die maßgebend sind außerhalb der Bibel. Bekannte Beispiele der heutigen Zeit sind unter anderem die katholische Kirche, die neuapostolische Kirche und die Zeugen Jehovas. Jesus sagt von den Schriftgelehrten und Pharisäern im Matthäusevangelium, Kapitel 23, ab Vers 4 folgende: Denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Vers 9. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und in Vers 13. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Hier wird ganz klar deutlich, dass Menschen uns niemals das Heil bringen können. Welch eine Anmaßung ist es, wenn der Papst sich als Heiliger Vater anreden lässt und sich selbst als Stellvertreter Christi bezeichnet. Aber auch in christlichen Gemeinden passiert es, dass dem Personenkult Vorschub geleistet wird. Später im Galaterbrief musste der Apostel Paulus die Auseinandersetzung mit denen führen, die die Beschneidung als heilsnotwendig wieder einführen wollten. Doch unser Heil liegt einzig und allein im gestorbenen und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Weder die Gaben des Zehnten, noch große Spendenbereitschaft, weder die Teilnahme an Gottesdiensten oder am Abendmahl, weder ausgiebige Gebetszeiten oder Fasten oder das Aufstellen von Opferkerzen, ja, noch nicht mal die Taufe können unsere Erlösung bewirken, sondern nur das gläubige Annehmen des Opfertodes Jesu am Kreuz. Für die Gesetzeslehrer gilt, was Paulus den Römern in Kapitel 10 schreibt, Vers 3, denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Ich wiederhole, nicht untertan. Genau wie die Irrlehrer bei Judas, zu denen wir gleich kommen, stellen die Gesetzestreuen ihre eigenen Regeln auf, nur in einer anderen Art und Weise. Viele fromme und religiöse Menschen meinen, dass der allmächtige Gott das schon zu würdigen wisse, wenn sie vermeintlich gute Taten und Werke verrichten. Dass Gott sich darüber freue, weil sie so treu den Dienst im Gottesdienst tun und andere besuchen. Oder den Pilgerweg beschreiten und Wallfahrtsorte aufsuchen. Geschieht das denn nicht alles in guter Absicht? Sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Sie suchen ihre eigene Gerechtigkeit. Aus ihrem sündigen Herzen heraus. Glaubst du nicht auch, dass Gott im Grunde genommen stolz sein kann auf dich, auf dein christliches Leben? Römer 10, Vers 4. Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Wir konnten im ersten Punkt sehen, dass die Gesetzeslehrer uns nicht aus dem Labyrinth herausführen können. Im Gegenteil, sie führen uns nur noch tiefer hinein. Sie machen den Menschen ein schlechtes Gewissen, kennen aber keinen wirklichen Ausweg. Gesetzeslehrer haben die Tendenz, Menschen in Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung zu stürzen. Sie selbst haben das Heil nicht und möchten auch nicht, dass andere es bekommen. Im zweiten Punkt der Predigt wenden wir uns nun den Freiheitspropheten zu. Die Propheten oder Lehrer der Freiheit sind das Gegenteil der Gesetzeslehrer. Sie richten auch ihre eigenen Regeln auf, doch leben sie praktisch ohne Gesetz. Sie sind aber wohl davon überzeugt, dass sie auf dem richtigen Weg zu Gott sind. Judas beschreibt sie in unserem Text in Vers 16 sehr gut. Diese murren und hadern mit ihrem Geschick. Sie leben nach ihren Begierden und ihr Mund redet stolze Worte und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Obwohl sie nach ihren eigenen Wünschen und Begierden leben, und nichts auslassen, was im Grunde möglich ist, klagen sie dennoch Gott an und sind unzufrieden und mürrisch. Anstatt Gott zu danken für die Freiheit, die sie bekommen haben, klagen sie ihn an. Sie machen Gott und andere dafür verantwortlich, dass es in der Welt so ungerecht zugeht. Für sich selber jedoch propagieren sie grenzenlose Freiheit, besonders auf dem Gebiet der Sexualität. Wo die Pharisäer schon längst aufgeschrien hätten, können sie die Aufregung gar nicht nachvollziehen. Es soll doch schließlich jeder so leben können, wie er möchte, seinen Wünschen freien Lauf lassen. Das verkündigen sie auch von den Kanzeln. In arroganter Art und Weise schmeicheln sie ihren Zuhörern, um sie für sich zu gewinnen. Sie kämen nie auf den Gedanken, von Sünde zu reden. Alles ist erlaubt. Wer ihnen nachfolgt, dem wird nichts geschehen. In Vers 8 bezeichnet Judas sie als Träumer, die jede Herrschaft verachten und sogar die himmlischen Mächte, vermutlich böse Engelmächte, lästern. Vers 9. Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose, wagte er nicht über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Woher Judas diese Informationen hatte, wissen wir nicht. Einige meinen, dass er sie aus der jüdischen Tradition hatte. Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass es ihm der Heilige Geist offenbart hat. Michael ist der Erzengel, der Satan aus dem Himmel werfen wird, Offenbarung 12. Wieso und weshalb es einen Streit zwischen den beiden um den Leichnam des Mose gab, wissen wir nicht. Doch entscheidend hierbei ist, während die Irrlehrer, die Judas vor Augen hat, wirklich alles verachten und lästern, was irgend geht, wagte der Erzengel Michael es nicht, ein Verdammungsurteil gegen den Satan auszusprechen. Er überließ die Bestrafung dem Herrn. Doch Demut ist für die Irrlehrer ein Fremdwort. Stattdessen heißt es von ihnen in Vers 10, diese aber lästern alles, wovon sie nichts verstehen. Was sie aber von Natur aus kennen wie die unvernünftigen Tiere, daran verderben sie. Unterordnung und Autorität akzeptieren sie nicht, außer ihre eigene. Sie halten es nicht für notwendig. Das Einzige, wo sie sich gut auskennen, ist das Gebiet der Instinkte. Wie die unvernünftigen Tiere geben sie sich der Befriedigung ihrer Sinne hin. Und daran verderben sie. Man fragt sich erstaunt, wie es schon nach relativ kurzer Zeit in den Gemeinden zu solchen Ausmaßen kommen konnte. Welch ein Abfall! Das ist fast unvorstellbar. Deshalb müssen wir uns durch solche Beispiele warnen lassen. Allerdings, weh ihnen! Judas, der Bruder des Herrn Jesus, macht diese Irrlehrer an drei Beschreibungen deutlich. Erstens vergleicht er sie mit Ereignissen aus dem Alten Testament. In Vers 11. Sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Biliam um Gewinnes willen und kommen um in dem Aufruhr Korahs. Also einmal, sie gehen den Weg Kains. Kain, der seinen Bruder Abel totschlug, weil dieser Gott ein angenehmeres Opfer darbot. Das führte zu Hass und letztlich zum Mord. Im Prinzip ist der Weg Kains die Ablehnung der Erlösung durch das Blut eines Opfers. Sie halten den Opfertod Jesu nicht für erforderlich. Man meint, menschliche Bemühungen, Gott zu beschwichtigen, reichen aus. Doch wenn wir uns auf menschliche Bemühungen verlassen, so führt das zum Hass auf die Gnade und die Menschen, die die Gnade empfangen haben. Hier gleichen solche Irrlehrer übrigens den Gesetzeslehrern, die ebenfalls die Gnade ablehnen. Zum Zweiten erwähnt Judas den Irrtum Biliams, der aus seinem Prophetendienst ein Geschäft machen wollte. Fünfmal bezahlte Balak den Biliam, damit er Israel verfluchen sollte. Und er selber war auch dazu bereit, jedoch wurde er von Gott zurückgehalten. Er konnte Israel nicht verfluchen, es gelang ihm jedoch, sie zur Sünde mit den Töchtern Moabs zu verführen. Das kann man in 4. Mose 22 bis 25 nachlesen. Die Irrlehrer oder Verführer sind ähnlich wie Biliam sehr redegewandt und überzeugend. Sie sind bereit, den Leuten alles zu erzählen. Hauptsache, die Kohle stimmt. Als Drittes nennt Judas den Aufruhr Korahs. Korah versammelte sich mit Datan und Abiram gegen die Führung Moses und Aarons und wollte sogar das Priesteramt übernehmen. Dadurch haben sie sich aber in Wirklichkeit gegen Gott selbst aufgelehnt. Sie wollten sich nicht unterordnen und wurden dann in einem großen Erdbeben lebendig von der Erde verschlungen. Auch die Irrlehrer wollen sich nicht unterordnen und lehnen sich gegen jegliche Autorität auf. In der zweiten Beschreibung geht Judas auf den Nutzen der falschen Propheten für die Gemeinde ein. Er beschreibt ihr Verhalten und die Auswirkungen in den Versen 12 und 13a. Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmalen, prassen ohne Scheu, weiden sich selbst. Sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausscheuen, umherirrende Sterne. Ihr Auftreten, sogar bei den Liebesmalen, die von den ersten Christen im Zusammenhang mit dem Abendmahl gehalten wurde, ist eine einzige große Schande. Alles dreht sich nur um sie. Sie essen und trinken völlig ohne Hemmung. Wolken ohne Wasser versprechen zwar Regen, doch werden dann vom Winde fortgetrieben. Kahle, unfruchtbare Bäume sind sie. Zweimal abgestorben und entwurzelt. Bäume ohne Früchte. Tot. Entwurzelt, wie von einem Sturm aus der Erde gerissen. Wir haben in der Schriftlesung gehört, dass die falschen Propheten an ihren Früchten erkannt werden sollen. Im Grunde genommen sind bei diesen Irrlehrern gar keine Früchte vorhanden. Es gibt nichts zu erkennen. Umherirrende Sterne, die keine Orientierung bieten. Wilde, unbeherrschbare Wellen des Meeres, doch sie scheuen nur Schmutz an. Das heißt, ihre eigenen Schändlichkeiten. Diese Irrlehrer und Propheten der Freiheit sind für die Gemeinde Jesu in keinster Weise von Nutzen. Ich habe bei einem Neurologen, Psychiater gelesen, der auch gläubiger Christ ist, dass es eine Skala verschiedenster Charakterzüge gibt, die als Merkmale einer Persönlichkeit hervorstechen. Das galt zumindest Ende der 80er Jahre. Und er schreibt, dass seit einigen Jahren ein neuer Persönlichkeitstyp herangewachsen zu sein scheint. Die anarchistische Persönlichkeit, die sich über jede menschliche Ordnung hinwegsetzt und sich nimmt, wonach sie gerade verlangt. Zwar hat es zu jeder Zeit Psychopathen gegeben, so steht es im Buch, die ihre eigenen Gesetze halten, aber heute findet diese Gruppe immer mehr Anhänger. Der anarchistische Typ ist nicht in der Lage, eine Bindung einzugehen, denn er sieht nur sich selbst und verfolgt rücksichtslos seine egoistischen Ziele. Er braucht die Gruppe, um Bewunderung und Anerkennung zu finden. Das wäre auch eine gute Beschreibung der Irrlehrer, die der Judas vor Augen hat. Ich hoffe nicht, dass jemand von uns dieser Gruppe zugeordnet werden müsste. Als dritte Beschreibung nennt Judas die Konsequenzen ihres Tuns und Verhaltens. Das erfahren wir in den Versen 13b bis 15. Deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Es hat aber auch von diesem Geweissag Henoch, der siebente von Adam an und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen, alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Die Folge ihrer Vorgehensweise ist schließlich die dunkelste Finsternis in Ewigkeit, also die Hölle. Das muss auch heute immer wieder betont werden, weil die Bibel es häufig erwähnt. Ich hoffe, dass jetzt jeder wach ist. Es gibt Menschen, die ewig verloren gehen. Vielleicht du selbst oder in deinem Freundes- und Verwandtenkreis. Judas erwähnt Henoch, den siebten von Adam an, der entrückt wurde. Manche Ausleger sind der Meinung, dass dies aus dem apokryphen Buch Henoch stammt. Hundertprozentig kann ich nichts dazu sagen. Jedenfalls teilt Henoch mit, dass der Herr kommt, um Gericht zu halten über alle und die Gottlosen zu strafen. Das Los der Irrlehrer und ihrer Anhänger ist demnach die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Sie werden ihre Zukunft nicht bei Gott im Himmel verbringen, sondern fern von ihm. Wo wirst du hinkommen, wenn Gott Gericht halten wird? Die Konsequenz für die Irrlehrer ist, dass sie in die Hölle kommen. In Jeremia 23, 28 heißt es, ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Im ersten Predigtpunkt haben wir die Gesetzeslehrer gesehen, die peinlichst genau auf die Einhaltung der Überlieferungen und ihrer Satzungen achteten und Wert legten. Im zweiten Predigtpunkt ging es um die Lehrer der absoluten Freiheit, die im Grunde genommen gar keine Regeln und Vorschriften beachten. Sie lehnen jegliche Autorität und Herrschaft ab. Wenn ich die beiden großen Volkskirchen in Deutschland jeweils einer Gruppe zuordnen müsste, so würde ich die katholische Kirche der ersten Gruppe zuordnen, und die evangelische Kirche der Zweiten. Dorthin, wo faktisch alles erlaubt ist. Ich komme nun zum dritten und letzten Predigtpunkt. Die Kunst, das wahre Evangelium zu erkennen. Der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern zum Abschluss gegeben hat, ist relativ einfach zu verstehen. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Dort heißt es, Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehre sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Unsere vorrangigste Aufgabe ist es nicht, leckeren Kuchen für die Gemeinde zu backen oder Konferenzen zu besuchen oder die neuesten theologischen Bücher zu lesen, sondern wir sollen zu Jüngern machen alle Völker, also auch in Osnabrück. Dies geschieht vermutlich am besten durch Evangelisten. Und wir sollen sie lehren, alles zu halten, was Jesus befohlen hat. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Und dazu zählt mit Sicherheit, dass wir umkehren sollen und an das Evangelium glauben. Was es mit dem Evangelium auf sich hat, wird meiner Meinung nach sehr schön deutlich in der Geschichte mit der Ehebrecherin, die wir vermutlich alle kennen. Sie wird berichtet im Johannesevangelium Kapitel 8. Jesus lehrte im Tempel früh morgens und alles Volk kam zu ihm. Doch mitten in den Gottesdienst hinein brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau, die sie beim Ehebruch ergriffen hatten. So steht diese Frau nun öffentlich im Tempel vor der ganzen Menge. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sprachen zu Jesus, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Die Ehebrecherin steht nun also ungeschützt vor dem Volk und auch vor Jesus, frisch überführt vom Ehebruch. Und noch schlimmer, ihr droht die Todesstrafe. Denn in dem Punkt hatten die Schriftgelehrten und Pharisäer recht. Das hatte Mose tatsächlich geboten. Vermutlich hatten sich die Pharisäer und Schriftgelehrten förmlich auf die Lauer gelegt und im entscheidenden Moment zugeschlagen. Fraglich ist auch, warum sie nicht den Mann gleich mitgebracht haben. Aber trotz alledem, hier lag eine Schuld vor, welche die Todesstrafe verdiente. Die Ehebrecherin allein vor Jesus und vor den Menschen. Von ihrer offensichtlich begangenen Sünde überführt. Und genauso stehen auch wir alle ungeschützt und offen vor dem allmächtigen Gott. Zwar gelingt es uns meistens, unsere Sünden vor den Menschen zu verbergen, uns besser darzustellen, als wir in Wirklichkeit sind, doch vor Gott können wir nichts verbergen und verheimlichen. Wir liegen vor ihm wie ein offenes Buch. Ich bin froh, dass wir nicht alle dunklen Geheimnisse voneinander wissen. Ich glaube, das könnten wir als Gemeinde gar nicht ertragen. Natürlich wirst du sagen, ich habe die Ehe doch nicht gebrochen. Doch in der Bergpredigt spricht Jesus, Matthäus 5, 27 und 28, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ich denke, das gilt auch umgekehrt für Frauen. Und weiter, Matthäus 5, 21 und 22, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, unter anderem, wer zu seinem Bruder sagt, du nah, der ist des höllischen Feuers schuldig. Jesus leuchtet direkt in dein Herz hinein und bringt dunkle Sachen ans Licht, verwerfliche Sünden. Er deckt den Zustand deines Herzens auf. Dort findet er Stolz, Unzufriedenheit, Mangel an Liebe, Ungeduld, Heuchelei, schändliche Lüste und Leidenschaften, Begierden, Hass, Neid, Lüge und vieles mehr. Wir erinnern uns an die Schriftlesung. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Dort, wo die Ehebrecherin steht, gehören wir hin. Überführt und verurteilt. Die Gesetzeslehrer glauben, durch ihr vermeintlich moralisches Leben können sie nicht in eine solche Situation kommen. Die Ehelehrer der Freiheit würden vermutlich sagen, dass sie die ganze Aufregung nicht verstehen. Soll auch jeder das machen, was ihm gefällt. Was ist denn schon dabei? Nun, was sagt Jesus dazu? Weiter in Johannes 8. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Hättest du den ersten Stein werfen dürfen? Ich nicht. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Das Wort traf sie. Sie wurden von ihrer eigenen Schuld überführt. Jesus blieb allein mit der Frau zurück. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Die Frau kann aufatmen. Welch eine unfassbare Gnade, die Jesus ihr erweist. Ja, mehr noch, es ist ihr absoluter Glückstag. Seht ihr, das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Jesus nimmt verdammungswürdige Sünder an, die gläubig zu ihm kommen. Sünder wie du und ich, die sich auf den Opfertod Jesu berufen. Löst diese Nachricht in dir nicht Gefühle des Glückes und der Zufriedenheit aus? Fühlst du nicht eine tiefe Dankbarkeit in dir gegenüber dem allmächtigen Gott? Jesus hat sich über dich und mich erbarmt. Der Vollständigkeit halber muss noch hinzugefügt werden, dass Jesus der Frau sagt: Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Es war keine billige Gnade, die Jesus der Ehebrecherin gewährte. Sünde ist eine ernste Angelegenheit. Und die Ehebrecherin sollte ihr Leben in Ordnung bringen. Wir sind aufgerufen, in der Nachfolge Jesu mit ihm zu leben und nicht in unser altes Leben zurückzufallen. Wo dieses Evangelium gepredigt wird, da ist Gemeinde Jesu. Ich schließe mit einem Wort aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 1, Vers 8. Unser Herr Jesus Christus wird euch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn. Amen. Wir singen als nächstes das Lied 297.